Hallo, liebe Zuhörer des Schaubefehls. Wir sind zurück, sogar in Time. Wir haben es wieder geschafft, unseren Rhythmus wiederzufinden. Finde ich ja toll.
Trotz deiner Auslandreise.
Ja, ich bin jetzt ein Busy Man.
Ja, du bist ein Mailand-Boy.
Ich war jetzt
in der Fashion-Branche.
Ich war das erste Mal in dieser Stadt. Und es war halt wirklich so absurd. Als mein Termin durch war, habe ich das gegoogelt, so, ey, wo kann ich jetzt noch für die nächsten 3 Stunden Zeit verbringen, weil dann muss ich erst zum Flughafen hin und guck so, ja, ach, hier ist so eine Luxus-Einkaufspassage und gehe da hin und habe auch ein Video gemacht, wie ich mich einmal umgedreht habe und es ist wirklich Armani, Versace, Prada, einfach nebeneinander, also wirklich einmal
komplett die schwarze Karte, zing, 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 zing.
Da gab es einen Laden, davon habe ich auch ein Foto gemacht, da hat das günstigste Pasta-Gericht 16 Euro gekostet.
Hallo.
Und das teuerste war Macaroni Bolognese für 32 Euro.
Ja, ich würde sagen, normaler Hauptbahnhofpreis in Deutschland, ne?
Ja, also.
Wenn eine Sushi am Flughafen Hamburg ist, kostet ein Sushi für eine Person irgendwie auch, ich glaube, 27 Euro oder sowas.
Ja, ja, klasse.
Also,
erstens, es war halt in dieser Luxusmeile und das andere war halt, wie es in Italien immer ist. Ich war da ja nur drin, hab noch bei einem anderen Laden gegessen, mega geile Pizza. Und ja, bin raus, guck nach links und so, ah, daran lag's, da war diese riesige Kathedrale.
Ah, okay.
Turi-Falle. Ja, und dann auch noch in der Luxus-Einkaufspassage, besser kannst du ja die Preise nicht anziehen.
Pizza mit so Goldrand.
Ja, nicht ganz, aber ey, wenn die eine Sache können, beim Buffet, der Schinken und auf der Pizza die Salami.
Ja, ja, klar.
Alter Schwede. Das war nice.
Da legst du dich.
Das war richtig gut. Und wie war dein Wochenende?
ich war nicht in Mailand. Ich habe sehr viele Filme geguckt und aufgeräumt. Das war sehr unspannend eigentlich.
Du bist voll drin im Horror-Oktober, ne?
Im Horror-Oktober bin ich voll drin. Ich bin jetzt schon hab gestern Film 7 geguckt. Von 23 habe ich drin. Muss heute noch einen austauschen, weil ich ihn leider nicht finde, den ich eigentlich gucken wollte. Es gibt ihn nicht auf Deutschland auf Disc und Amazon hat ihn nur exklusiv bei Shudder, aber nur für Festabonnenten. Und ich werde mir kein Shudder-Abo holen für einen Film. Von daher habe ich ihn jetzt austauschen. Aber ja, bin schon einiges am gucken. Unter anderem ja auch den neuen Halloween schon gesehen.
Den habe ich auch gesehen.
Ja, den fandst du ja nicht so stark.
Ja, was heißt nicht so stark? Es ist halt, er ist okay.
Der ruht sich halt aus, ne?
Es war tatsächlich ja mein erster Halloween. Also so ist es ja nicht.
Du kennst das Original ja gar nicht.
Ja. Der hat ein, zwei.
Ich habe so eine Idee. Was?
Der hat ein, zwei schöne Szenen. Also ja. Thema Kopf. Das war schon nice.
Thema Kopf.
Das ist ein Kopfspiel, sagst du.
Aber ja, und habe ich mal wirklich mal. Also das Ding ist halt wirklich, da du ihn ja nicht kennst. Der neue Halloween ist im Grunde wirklich fast der erste Teil nacherzählt.
Ja.
Obwohl es ja kein Remake ist, sondern es ist ja eine Fortsetzung. Also es ist ja quasi der neue zweite Teil.
Ich fand es sehr lustig, dass die Podcaster drin waren.
Er ist gerade überall. Überall sind gerade Podcaster drin. Es gibt auch einen neuen Horrorfilm, den ich jetzt mir angucken werde. Es ist eine deutsche Produktion, beziehungsweise es ist von ein deutscher Regisseur, deutscher Drehbuch, immer in den USA gedreht. Mhm. Rootwood heißt der. Der wurde mir zugeschickt von den Machern, weil die möchten, dass ich den mir angucke. Und der Drehbuchautor folgt mir auf Facebook, auf Twitter, Grüße, Marco. Und da sind auch Podcaster die Hauptrollen, die einen quasi so eine Art Blair Witch-Fall aufrollen, dann so Live-Podcast.
Also im Grunde genommen Ende mit Schrecken.
Ende mit Schrecken als Film, ja. Ja,
nice.
Ja, also Podcaster, merkt man, die kommen auch im Horror.
In der Mitte der Gesellschaft.
Die kommen in der Gesellschaft sogar im Film jetzt an. Nee, also irgendwie, ja, scheint gerade irgendwie im Trend zu sein, Podcaster als Charaktere.
Hatte der ja auch das geschickt. Wir hatten bei uns ich bin ja in meinem Büro, sind wir ja mit ganz, ganz verschiedenen Online-Redaktionen auf einem Floor.
Mhm.
Und es gab den Cosmo Beauty Sale. Und da waren ganz, ganz viel Kram drin. Dieses Buch, was einfach nur Transkripte von Sex-Podcasts sind.
Stimmt, hat's uns geschickt.
Das war so doof, ey.
Ja, da merkst du erstmal, wie bescheuert das alles ist.
Und ich habe sehr gelacht. Hinten gab es sogar einen kleinen Abschluss mit Begriffserklärungen. Was denn ein Gangbang zum Beispiel sei. Also sowas.
Das erklären dann so 40-Jährige im Podcast.
Ja, wahrscheinlich.
So, mein Sohn. So. Da holt man sich 15 Frauen, dann geht das los.
Und die sind alle nur für dich da.
Mhm.
Boah, 15 wäre aber, ey, das kann doch nicht
mehr. Der Harems-Podcast.
Ja. Nur echt gesponsert von verschiedenen Mangas und Animes.
Ja, genau.
Immer noch einer der merkwürdigsten Manga.
Welcome to Tentacle Town. Ich flieg ja nur immer nach Japan. Mal gucken, wie viele Tentakel mich da erwarten.
So. Schon am besten so direkt am Flughafen, wenn du aussteigst. Erstmal ein Tentakel ins Gesicht. Hallo, willkommen in Japan.
Genau, zack. Dann kommt irgendwie so ein Cosplayer vorbei. Oh Gott, dann ist alles ist wahr wahrscheinlich. Alles, was du gelesen hast, ist true. Ja, ich habe da schon sehr seltsame Bilder im Kopf.
Wann fliegst du?
1. bis 16.
Ah, okay.
Ja, das heißt schon mal angekündigt, da gibt's eine kleine Pause, dann bin ich nicht da.
Werde ich halt.
Oder ein bisschen verproduzieren.
Ich mach den Schaubefehl alleine.
Ja, genau. Also Matze, ich gebe dir heute... Nein!
Ja. Den mag ich doch noch nicht. Weil ich kenne ihn nicht.
Ist halt, oder ich gebe dir einfach Filme im Voraus, die du einfach gucken musst und kannst selber drüber sprechen.
Ich denke nicht.
Nein, war eine kleine Pause im November dann, aber ja, ist nur 2 Wochen, aber...
Ja.
Kann man machen.
Passt ja auch ganz gut in unseren Tonus rein. Also so ist es ja nicht. Das kriegen wir schon hin. Ja, dann lass doch zu den heutigen Filmen kommen. Ich habe dir gegeben, Wenn ich bleibe, und ich bin zutiefst gespannt, was jetzt passiert.
Ja, du hast mir gegeben, Wenn ich bleibe, If I Stay von 2014. Von einem Regisseur namens R.J. Cutler, hat, glaube ich, sonst irgendwie einen anderen Film gemacht, der aber völlig uncredited irgendwie ist, also wahrscheinlich irgendein Kurzfilm oder sowas. Ja, also auf jeden Fall sein erster richtiger Langspielfilm. Ja, mit Starbesetzung auf jeden Fall. Chloe Grace Moretz spielt die Hauptrolle, die weibliche, und Jamie Blackley die männliche, den kannte ich vorher nicht, aber nachgeguckt, der hat hier so in Snow White and the Huntsman, glaube ich, so gespielt. Der hatte mir jetzt aber vorher nichts gesagt, das Schmalzglöckchen. Und worum geht's denn bei dem Film? Es geht um Mia, eine hochbegabte Cellospielerin, die aussieht, wie ob sie 11 Jahre alt wäre, aber das liegt natürlich an Chloe, die einfach immer so aussieht. Einfach Teenie halt, die zur Schule geht, die Cello spielt wie keine zweite, die irgendwie ganz coole Eltern hat, die früher selber ein bisschen Wildlife gelebt haben und jetzt eben sich für das Familienleben entschieden haben. Und eigentlich hat sie ein ganz tolles Leben. Und ja, sie ist unsterblich natürlich verliebt in einen Jungen, nämlich den Adam, Indie-Rockstar der Schule, alle Frauen
der Stadt irgendwie, ne?
Liegen ihm zu Füßen, ne?
Also irgendwie, ich hab da irgendwie ganz häufig so ein Kleinstadtgefühl irgendwie vom Film bekommen.
Ja, das ist so ein amerikanischer Vorort, glaube ich. Suburbs quasi. Genau, und ja, in ihn ist natürlich unsterblich verliebt, der den Schulschwarm, den vergöttert sie, und er hat eine Indie-Rockband und er ist ja so cool und ja, und was ich dann mal, wo man jetzt denken könnte, okay, das wird halt eine kleine Teenie-Romanze, nimmt dann eine unverhoffte Wendung, und das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist einfach der Grundplot des Films, und da braucht man gar nicht über ihn zu sprechen weiterhin. In den ersten 10 Minuten. Genau, es passiert also relativ schnell. Denn war er in einem Autounfall, den quasi sie im, also sie ist mit ihren Eltern im Auto unterwegs, inklusive noch ihrem kleinen Bruder, weiß nicht, wie er heißt. Teddy, genau. Teddy, natürlich, jeder kennt sein Kind Teddy, wenn es auch genauso groß ist wie ein Teddy. Und sie haben einen Autounfall und die Mia landet, verfällt ins Koma. Ist nicht mehr ansprechbar, aber der Film macht dann quasi den Kniff und macht so ein bisschen Ghost-Nachricht von Sam-mäßig. Hat sie so ein bisschen so eine Out-of-Body-Experience und sieht sich dann quasi im Krankenhaus und ihr Geist ist quasi, also ihr Unterbewusstsein ist quasi wach und nimmt quasi alles auf, was da um sie herum passiert, und bewegt sich dann eben in so als Geisterschema durchs Krankenhaus, wo sie liegt, und kann eben so noch aufschnappen, was da so um sie herum so vor sich geht. Gleichzeitig erzählt der Film dann aber quasi die ganze Geschichte, weil also dieser Unfall passiert direkt quasi nicht sehr passiert, aber dazwischen ist sehr viel passiert. Und alles, was da eben dazwischen passiert ist, gerade eben zwischen mir und Adam, das erzählt der Film dann quasi in Flashbacks. Und ja, so sie erleben wir quasi kennen, was die beiden für eine Geschichte hatten, und eben dann jetzt immer wieder mit Sprüngen in die Gegenwart, was eben im Krankenhaus vor sich geht. So, das ist so der Das ist so der rote Faden des Films.
Wieso hast du ihn gehasst?
Ich muss erst mal sagen, was ich erwartet habe.
Ja.
Oder möchtest du es gar nicht schon gar nicht mehr hören? Ich habe gar nichts erwartet, ehrlich gesagt, weil ich den Film wirklich, ich kannte den Film nicht. Also ich habe vorher noch nie was davon gehört, habe noch nie was davon gelesen. Es gibt wohl ein Buch dazu. Also es ist eine Romanvorlage, auch nichts von gehört. Ich lese ja nicht, bin ja nicht so intellektuell am Start.
Ich lese ja nicht, Mann.
Es sind mir zu viele Textwörter. Habe ich also nicht, also war mir einfach unbekannt, deswegen. Und ich habe mir einfach nur dann halt vorher die Synopsis durchgelesen eben und ja, was habe ich erwartet? Ich habe eine Teenie-Romcom Coming-of-Age-Film erwartet mit aber halt eben ja einer dramaturgischen Einfluss, der es vielleicht eben auf eine Ebene bringt, die nicht so Standard eben verläuft wie die üblichen Teenie-Romcoms. So, das habe ich quasi erwartet. Ja, der Film. Der Film, fangen wir mal mit den Charakteren an, die sind eigentlich das Wichtigste am Film. Die Charaktere im Film sind alle unfassbar behindert und unsympathisch. Ich hasse Filme, die mir das Leben darstellen wollen aus der Sicht eines 11-jährigen pubertierenden Sonderschülers. Und das macht der Film halt. Jeder in dem Film ist irgendwie special, ist irgendwie so eine Special Snowflake. Sie ist halt super hochbegabte Cellospielerin, die auf irgendwelchen Bühnen schon spielt, mit ausverkauften Häusern, irgendwelchen scheiß Stadttheatern. Er ist halt Indie-Rocker auf einer Schule, wird aber natürlich weltberühmt und unterschreibt Frauen auf ihre Titten, wodurch sie dann natürlich eifersüchtig wird. Das habe ich alles zuvor schon kommen sehen. Und jeder Charakter im Film, der irgendwie halt auf jeden Fall im Fokus steht, ist irgendwie so super besonders und so ganz toll und alles ist total perfekt und keiner kriegt irgendwelche Krankheiten, außer sie hat Koma, aber das ist was anderes.
Sie hat Koma.
Nein, aber wirklich, so
das ist wieder Koma.
Ich hasse solche Charakterzeichnungen, weil, wie gesagt, das ist so. Die Romance, die der Film quasi darstellt, dann eben auch in diesen Flashbacks, ist halt komplett romantisierte Teenie-Scheiße, die halt so niemals passiert. Es gibt diese Personen nicht, die gibt es so nicht, aber die gibt es halt nur in diesem Film, weil sie so geschrieben sind. Und das habe ich dem Film halt zu keiner Sekunde abgekauft. Und gerade der Typ ist ein unfassbar unsympathischer Wichser, der die ganze Zeit nur Scheiße redet, voll die Kacke macht, aber sie steht auf ihn, weil er halt super Mr. Wunderbar ist mit seiner scheiß Indie-Band so.
Und seinen schönen Löckchen.
Und seinen schönen geilen Löckchen. Und ja, Alter, nee, es ging mir richtig auf den Sack, die Charaktere. Wie gesagt, gehofft habe ich halt, dass diese Koma-Dramaturgie-Ebene irgendwie da was rausreißt. Das Problem ist, ich fand leider die Darstellung quasi dann von diesem, also sie quasi da als, wie gesagt, Nachricht von Sam Ghost da, der diesen Krankenhaus latscht, fand ich ultra cheesy. Wo dann so Momente hast du, ja, sie reden dann quasi mit ihr halt, also physisch, sie ist halt im Koma und dann sitzt sie halt daneben und dann reden sie so mit ihr so, ja, wir wollen, dass du wiederkommst. Und dann legt quasi die Geister-Chloe oder die Geister-Mia, wie im Film heißt, legt dann auch so ihre Geisterhand so auf die Hand des Angehörigen und dann spürt er was und guckt so ins Leere und sie denkt so, sieht er mich? Aber nein, du guckst einfach die scheiß Wand an, weil da ist gar niemand. Das ist einfach nur ein scheiß Geist, der schlecht aussieht. Oh Gott, dieser Film.
Ich fand das mit dem Koma eigentlich ganz schön, weil die Grundfrage des Films ist ja letzten Endes auch wie der Titel erst gesagt.
Dazu komme ich gleich noch, wait for it.
Okay.
Dazu komme ich erst noch, was für eine unfassbare Frechheit dieser Film sich rausnimmt, sich hinterfragen. Denn, deswegen heißt der Film, so ist nämlich mal richtig, es geht dann quasi im Endeffekt darum, dass sie dadurch, dass sie quasi, also sie erinnert sich, also man sieht ja quasi als Zuschauer den Rückblenden, was halt ganz halt passiert ist. Das heißt, man weiß dann nach und nach erfährt man, welches Mindset sie mittlerweile hat und was für Gedanken alles und welche Erinnerungen sie hat in den letzten Monate oder was auch immer. Sie stellt sich quasi selber die Frage, weil irgendwie eine Ärztin sagt dann irgendwann so, oder ein Arzt sagt dann irgendwann, ja, sie hat nur, also sie muss das, ihr Schicksal liegt in ihrer eigenen Hand. Sie muss halt kämpfen. Im Endeffekt kann sie selber nur entscheiden, ob sie halt wieder aufwacht oder nicht quasi. Und das hört sie dann quasi, weil die Geister Zoe ist ja, Mia ist ja voll smart und so. Und dann sagt sie sich halt so, oh ja, ich kann das selber entscheiden. Und dann geht's halt darum, dass sie abwägt, ob sie halt quasi wieder aufwacht, also ob sie weiterleben will oder ob sie halt sterben will. Und das macht sie halt fest an Dingen wie, liebt mich mein scheiß Freund noch, der ein Spasti ist, mögen mich meine Eltern irgendwie noch, habe ich irgendjemanden enttäuscht? Und ich denke mir die ganze Zeit so, wow, was für ein Sinnbild gibst du denn da irgendwie mit, gerade in der Zielgruppe des Films, der definitiv halt irgendwelche Leute zwischen 14 und 17,5 anspricht, die noch keine Ahnung vom Leben haben. Und sie gibst denen quasi mit, dass Dinge halt wie als quasi andere Menschen oder Dritte es wert sind, über dein Leben zu entscheiden quasi. Und wenn sie dir quasi nicht das geben, die Liebe erwidern oder das geben, was du willst, dann ist es das Leben nicht wert zu leben. Das fand ich halt unfassbare Scheiße. Und du kannst mir nicht sagen, dass der Film das nicht darstellt, so.
Du, ich kann den Punkt durchaus nachvollziehen.
Ja, und das fand ich wirklich fast schon erschreckend. Also das fand ich ganz schwierig.
Mag sein, dass ich da als erwachsener, reflektierterer Mensch da irgendwie das nicht ganz so intensiv wahrgenommen habe. Aber ja, doch, durchaus. Jetzt, wo du das sagst, kann ich das absolut
Also die Message ist relativ klar. Und wie gesagt, ich unterstelle mir den Film jetzt mal, also ich weiß, du fändest ihn gut. Ich fand ihn nicht gut und
was?
Aber nein. Ich stelle den Film jetzt auch mal, egal jetzt, welchem Alter man den sieht, die Zielgruppe, die der wirklich anspricht, ist die Zielgruppe, in der die Person, also ist in dem Alter, in der die Person in dem Film auch sein soll, weil er schon, wie gesagt, sehr überromantisiert auch dann teilweise in den Flashbacks gerade dargestellt wird und du hast halt wirklich diese ganzen Kitsch-Klischees alle drin von A bis Z und wie gesagt, und dann so eine Message irgendwie dazu rauszuhauen und das so darzustellen halt, wie gesagt, nach dem Motto irgendwie stellen, du musst, also wenn quasi die Welt nicht so läuft, wie du sie gerne hättest, dann ist es nicht wert zu leben oder so. Also das fand ich irgendwie unfassbar unangenehm und das hat mich total, also das hat mich richtig abgefuckt und also noch mehr als der ganze Rest, aber die Message fand ich einfach richtig schwierig und ansonsten, wie gesagt, der Rest vom Film ist halt wirklich einfach eine kitschige Rom-Com. Ich habe die Charaktere nicht gekauft, ich fand das alles total angepinselt mit Zuckerguss und gleichzeitig halt, wie gesagt, dann so, hast du halt so klassische Teenie-Beefs, das habe ich alles schon kommen sehen, so, ja, er ist dann berühmt und dann hat er Groupies und sie ist dann eifersüchtig und bla und oh, ja. Der Film hat mich wirklich wütend gemacht und
wäre mir nicht aufgefallen.
Echt? Okay, gut. Vielleicht kann ich nochmal Schimpfworte sagen. Nein, also ganz im Ernst. Nee, hat mich wirklich, also ich bin offen gegenüber Coming of Age, aber wenn ich Coming of Age will und Romance, dann mach's entweder für mich überhöht, wie Lady Bird oder so, mit ein bisschen Satire und Überhöhung, oder mach's halt irgendwie real wie Edge of 17 oder sowas, wo man es halt wirklich nachvollziehen kann und das alles wirklich einfach auch so ein bisschen aus dem realen Leben rausgegriffen ist, aber nicht hier wie so ein Abziehbild, wie gesagt, von so einem Hannah Montana Song irgendwie.
Das finde ich ganz witzig, weil bei Edge of 17 fand ich sie nämlich auch ziemlich nervig.
Sie ist nervig, aber sie ist real. Und sie hier sind nicht, sie sind nervig nicht, weil sie real sind, sie sind nervig, weil sie Film aus dem Bild, Charaktere aus dem Bilderbuch sind.
Hab
ich nicht abgeholt. Hab also ich halt dieses, komplett nicht abgeholt.
Ganz das gesagt. Muss ich auch sagen, die beiden Hauptfiguren, die sind definitiv das Schwächste am Film. Jetzt nicht, weil Moretz schlecht spielt.
Nein, gar nicht. Also sie ist schon gut. Aber ich finde auch leider, es gibt so ein paar sexuelle Spannungsmomente zwischen den beiden. Es gibt ja auch Momente, wo sie halt miteinander schlafen. Das ist jetzt nicht explizit oder so, glaube ich. Aber ich weiß nicht, vielleicht war, ich fand es, also sie, die Charaktere sind, also wie gesagt, die beiden Schauspieler sind auch halt, wirken allgemein sehr jung. Ich fand das irgendwie teilweise unangenehm, den zuzugucken. Das heißt okay. Unangenehm, aber ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie, wollte ich das nicht sehen.
Nein, mach das nicht! Hör auf!
Ja, so ein bisschen. Na, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich wollte es irgendwie nicht sehen, wie die beiden irgendwie rumtuchteln. Das fand ich irgendwie. Das war so Kinderzimmerromantik. Das mochte ich nicht.
Hm? Ja, doch.
Aber erzähl mir mal, warum du den Film gut findest. Wirklich.
Weil ich die Erzählweise eigentlich ganz interessant finde, dass es halt immer zwischen dem Krankenhaus und der Vergangenheit hin und her springt und dass er dann auch immer halt so fragwürdig die Prämisse ist, dass sie durch ihre Erinnerungen ja durchaus immer wieder zu neuen Schlüssen kommt, wie sie jetzt sozusagen weitermacht, ob sie lebt oder weitergehen soll. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Die Idee an sich finde ich auch gut. Aber wie es halt hier umgesetzt ist, mit welchen Fragen, das finde ich halt falsch. Und ich mag diese ganze Geisterschose nicht. Was ich halt geil gefunden vielleicht hätte, wäre, wenn man sie gar nicht als so Geisterperson dargestellt hätte,
ja.
Sondern wenn man sie quasi, wenn sie das einfach, wenn die Gegenwart nur in ihrem Raum gespielt hätte, nur an ihrem Bett, weil sie läuft ja dann auch durchs Krankenhaus. Und
ja, das ist auch doof.
Es gibt am letzten Drittel noch so eine, quasi dann den, so einen Drama-Höhepunkt quasi, ne, den spoilere ich jetzt mal nicht. Der hat mich total kalt gelassen, weil mir der Rest mich schon so bis dahin so verloren hatte. Und, aber sie rennt ja dann auch durchs Krankenhaus, so das, was sie gar nicht mitbekommen halt kann, quasi rein theoretisch. Ich hätte wirklich, das wäre ein geiler Move gewesen, das fände ich cool. Hätten sie das zum Kammerspiel gemacht, also wäre es einfach nur in ihrem Raum, weil der ist ja so abgetrennt, der hat noch eine Tür, da darf einfach noch keiner rein, weil sie halt noch unter Beobachtung ist, da stehen Polizisten vor und so. Und hätten sie quasi ihr sie nur das mitbekommen lassen, deswegen sage ich halt, deswegen habe ich doch am Anfang gesagt, nicht Geister, sondern ich habe es als Unterbewusstsein lieber wahrgenommen. Und hätten sie einfach das Unterbewusstsein lassen, sie hätten einfach gesagt, okay, sie kriegt quasi mit, was um ihr Bett passiert. Und schnappt da einfach Dinge auf und hätten damit gearbeitet. Das hätte ich vielleicht sogar ganz geil gefunden. Immer noch fragwürdig der Prämisse wegen, ne? Aber das hätte ich als Idee cool gefunden, dass sie aber sie, wie gesagt, da wie so ein, ich sag, ich hab immer diesen scheiß Nachricht von Sam-Vergleich, weil es war ja fast das gleiche, nur besser. Dass sie dann da so rumwandern lassen und so. Und das fand ich irgendwie dann, das hab ich dann komplett rausgekickt irgendwie.
Übrigens, ich habe den damals ja rezensiert auf dem Blog und da habe ich damals geschrieben, dass der nicht kitschig ist. Und hab ich den jetzt neulich ein zweites Mal gesehen und dachte mir, sag mal, ich wollte in die Vergangenheit gehen und mich selbst ohrfeigen.
Du wolltest Vergangenheitsmatze, Flashback-Matze mal scheuern.
Weil der ist unfassbar kitschig.
Total,
der trieft. Aber ich mag sowas einfach. Ja. Manchmal braucht man sowas, finde ich auch. Und was für mich den Film rettet, einmal sind vor allen Dingen ihre Eltern. Ich finde die unfassbar.
Die Eltern waren das cool, ja, das stimmt. Ja,
auch was dann da so erzählt wird und dass man vor allen Dingen von dem Vater auch immer im Laufe des Films immer mehr mitbekommt und wie der
dass er die
Vaterrolle annimmt.
Ja, das und es geht ja dann, also genau wie sie ja irgendwie überlegt, sowas so, also sie, das ist ja auch hier so, ne, dass sie halt so sagt, ja, irgendwie, das ist auch so unfassbar behindert. Sie spinnt ja dann quasi mit dem Gedanken, ihren Lebensweg abzubrechen, ihren Traumweg für ihn so, das auch wieder sehr schwierig ist.
Ja.
Und dann kommt natürlich den Vater raus, dass er das Gleiche gemacht hat, eben um sie zu haben, um die Familie zu gründen, hat er auch sein altes Rock'n'Roll-Leben an den Nagel gehangen, solche Geschichten. Ja, es geht ja natürlich auch so um Sachen hinter sich lassen oder sagen Leute aufgeben für andere. Und dadurch entspinnt sich das ja mit dieser Koma-Frage dann so. Ja, also der Film macht, also der hat, der ist schon schlüssig so, der spinnt jetzt nicht irgendwie rum oder so, sondern das, was da gesagt wird und auch mit den, so dann die lehrreichen Worte der Eltern und vor allem des Vaters und so, das kommt schon alles, das macht schon alles Sinn, das findet auch alles zum Abschluss, aber halt die Art und Weise hat mir nicht gefallen.
Hast du den Papa erkannt?
Nee, glaub nicht.
Blair Witch Project.
Wer, welcher von denen?
Habe ich auch nur rausgefunden beim Nachgoogeln, beim Namen. Das ist einer von den beiden, mit denen, also.
Von den Dudes, mit der sie durch den Wald
wandert. Ja, soweit ich das noch weiß.
Ja, wahrscheinlich, ja, der mit diesem grünen Trenchcoat immer, ne? Wahrscheinlich dieser, nicht der Nervige, der die Karte immer verliert, der andere, ja, okay.
Fand ich ziemlich witzig eigentlich.
Hätte ich es nicht erkannt, nee, gar nicht.
Und das andere, was mir bei dem Film geholfen hat, das werden die Hörer vielleicht inzwischen auch wissen, ich stehe mega auf Musik in Filmen und ich fand die Mucke richtig gut.
Gut, ja, da müssen wir kurz drauf eingehen. Die Mucke ist tatsächlich nicht so schlecht. Man sieht öfter mal Konzertausschnitte seiner Indie-Band dann halt, seiner Rockband da irgendwie. Das ist ganz gut, ja.
Den Soundtrack gibt es übrigens auch auf Spotify und ist definitiv zu empfehlen. Also die Indie-Songs, die sie haben, und er spielt ja auch ein, zweimal auf Akustikgitarre und das ist auch einfach richtig gut.
Ja, stimmt, die Musik ist gut, ja.
Und
der Score ist gut, ja.
Dann
den Soundtrack den Score können wir mal verlinken.
Ja. Ja. Und dann diese unfassbar kitschige, aber auch dabei sehr, sehr schöne Lagerfeuerszene, wo sie alle zusammenkommen und Today singen. Und da nochmal eine andere Sache. Ich kannte den Song irgendwoher und erst in letzter Zeit habe ich rausgefunden, woher ich den kenne. Das ist ein Song von den Smashing Pumpkins. Und ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben. Eigentlich geht der Song um Suizid.
Oh. Ja, nun.
Das ist halt, jetzt auch wo du das gerade gesagt hast, im Kontext des Films sehr schwierig.
Ja, das ist ziemlich mies. Okay, das ist ein guter Fun-Fact, in Anführungszeichen. Ja, nee, aber wie hat Score gebe ich ihm. Score war gut.
Und dann auch so ein paar, wie er Sachen erzählt, so mit Setup und Payoff, zum Beispiel mit ihrem hier Armband, so eine Geschichte, dass es am Anfang, ganz, ganz am Anfang angeteased wird und erst relativ am Ende aufgelöst wird. Sowas mochte ich einfach und der ist halt, er ist halt relativ unrund an manchen Stellen, aber mochte einfach, wie er seine Sachen erzählt. Ich mochte die Schauspieler Und ey, das ist, ich habe den jetzt beide Male gesehen und beide Male war es bei mir feucht und ich habe den jetzt das eine Mal mit meiner Freundin gesehen und da lief es nur runter. Es ist halt, wenn der Opa bei ihr am Bett sitzt. Das ist, sind nur 2-3 Minuten oder so, aber der Schauspieler heißt Stacy Keach, den kennt man auch aus irgendwelchen Serien, ich weiß es gerade nur nicht. Und wie er halt zu der im Koma liegenden Mia da redet, das war einfach, das ist einfach unfassbar traurig. Das hat mich richtig mitgenommen.
Dich nicht? Nichts. Nicht. Ich habe nichts gespürt. Das war die Szene, wo sie dann so mehr die Hand nimmt.
Ja, ja. Gott. Nee, egal. Aber halt sein Monolog ist halt unfassbar gut.
Ja, ja, nee. Ey, das Problem ist halt, wenn ich so einen Film halt wirklich nicht ab der, also der Monolog kommt ja fast am Ende. Wenn so ein Film dich irgendwie nicht zur Hälfte hat, dann kriegt er dich nicht mehr. Und das war schon, das habe ich dann, da war es schon zu spät leider.
Hm. Ja, nee, es ist du.
Es, da war es leider schon zu spät.
Ich glaube, das ist auch ein Film, hätte ich dich nicht gezwungen, den zu gucken, du hättest den mega schnell abgebrochen.
Ich hab den nie geguckt.
Ja, davon mal abgesehen.
Ich hätte nie gewusst, dass es ihn gibt, aber dafür ist ja der Podcast ja auch da.
Ja, durchaus. Aber die Preisfrage.
Ja.
Hast du den mehr als Kartoffelsalat? Allein, dass du überlegen musst.
Nee, kann ja gar nicht, weil Kartoffelsalat war halt, also an Kartoffelsalat war eigentlich wirklich ja gar nichts gut. Und hier ist zumindest der Score gut und die Schauspieler an sich kannst du nicht, also die Schauspieler an sich, die Leistung kannst du nicht beklagen. Von daher, nein, also ist natürlich einfach gesamthandwerklich natürlich einfach auch ein besserer Film, das ist klar. Ich muss sagen, vom Unterhaltungsfaktor habe ich gedacht, das ist besser unterhalten. Nein, aber natürlich gesehen, Gesamtwertung, jetzt, wenn du eine Wertung geben würdest, liegt natürlich trotzdem drüber, klar. Das, dafür ist natürlich doch eine andere Liga, sag ich mal. Ja, aber im Endeffekt, ja, Fazit, wie gesagt, war einfach nicht mein Film, hat mich einfach nicht berühren können, war einfach nicht meine Art von Erzählung. Ich fand halt, wie gesagt, die Prämisse zu schwierig, weil, wie gesagt, gerade wenn man bedenkt, welche Zielgruppe doch der Film eher bedienen soll, konnte ich nicht mit relaten. Und wie gesagt, der hat mich dann wirklich einfach auch verloren und er war mir zu schleimig und zu kitschig. Wie gesagt, ich das Genre ist jetzt nicht so, dass mich das Genre an sich nicht interessiert. Ich mag Coming of Age, da gibt es genug Beispiele, aber in dem Fall hat es mich leider nicht überzeugt, von daher von mir leider kein Schaubefehl, aber wie gesagt, ihr habt ja gerade Matzes Stimmen gehört, das heißt, wenn ihr natürlich doch mal, also wenn ihr auch eher mal so eine Portion Kitsch vertragen könnt gern und es auch einfach, es gibt ja natürlich genug Leute, die es auch mögen einfach, das ist ja auch Geschmacksfrage, dann kann der schon Spaß machen, sag ich mal. Aber
er ist sehr schleimig.
Er ist ultra kitschig. Und ja,
gibt, aber und weshalb ich überhaupt drauf gekommen bin, ja, dir den zu geben, den gibt's bei Prime oder Netflix, ich weiß es gerade.
Okay, gibt's auch on demand. Okay, genau. Ja, dann ja, checkt's aus, wenn ihr wollt. Von mir keine Empfehlung, aber das müsst ihr ja selber dann entscheiden.
Eben. Ist übrigens auch wieder eine Diskussion. Ich weiß, ich glaube, im Zuge von Venom ist die wieder aufgekommen. Hört doch nicht auf das, was die Kritiker sagen. Geht selbst rein.
Du, da muss ich in dem Fall ja sogar mal zustimmen, weil ich fand Venom ja auch nicht so scheiße, wie es alle sagen.
Naja, durchaus.
Der hat Spaß gemacht.
Ich finde nur, die Diskussion geht meistens an dem Punkt vorbei, was Kritiker eigentlich leisten sollten.
Ja, natürlich. Gut. Eine Kritik ist immer dafür da, sie zu lesen. Und auch, du sollst sie ja nicht für bare Münze nehmen, du sollst sie hinterfragen. Du sollst dir deine eigene, sie ist nur dafür da, um dir einen Anhaltspunkt zu geben, um daraus zu lesen, ist es überhaupt was für mich? Geht das irgendwie in meine Richtung, dass es mir gefallen könnte und lohnt sich das für mich ins Kino zu gehen? Und im Endeffekt heißt es wie immer, guck sie selber an, gilt natürlich jetzt auch für.
Oder wenn es halt anders geschrieben ist, halt auch vielleicht eine andere Perspektive einfach auf etwas geben.
Genau, oder wenn man das nachher liest, genau, zu sagen, ach, das habe ich anders gesehen oder so. Ja, genau. Und da immer dann zu verteufeln, so von wegen, so nö geschrieben, ja, ist halt seine Meinung so. Furchtbar. Mensch.
Nun.
Ja, furchtbar Menschen haben wir bei deinem Film auch.
Das stimmt sogar. Ja, bei mir geht es jetzt darum, dass man während hier Miss Moretz sich überlegt, ob sie sterben soll oder ob sie leben soll, hat die Protagonistin in meinem Film da eher mit zu kämpfen, zu überleben.
Ja, sie würde gerne überleben. Ja. Über Koma würde sie sich noch freuen wahrscheinlich.
Ja, und zwar geht es um Drag Me to Hell, dem letzten Horrorfilm von Sam Raimi. Wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, also, tatsächlich, sehr selbst gedreht.
Hat er seitdem irgendeinen Film gedreht? Seit 2009? Ich glaube nicht.
Red weiter, ich gucke kurz nach.
Gut.
Also produziert auf jeden Fall, aber gedreht selber, gute Frage.
Wie gesagt, aus 2009, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal zu diesem Film einen Trailer im Kino gesehen habe und ich gehe stark davon aus, dass der Trailer ab 12 war, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht 18.
Der Film ist ab 16, ne? Ja.
Ja. Ach ja, ja.
Ja.
War der? Ich weiß gar nicht, wann der lief. Naja. Auf jeden Fall, was habe ich letzten Endes für diesen Film erwartet? Ich habe häufig gelesen, dass der als Horrorkomödie gehandelt wird. Und dementsprechend habe ich mich auf einige, ja, auf einen gepflegten Grusel mit einigen wirklich sehr, sehr lustigen Elementen ja, eingestellt. Gerade weil Sam Raimi ja auch nur mit Evil Dead 2 und auch mit Army of Darkness ja einfach sehr, sehr lustige Filme gemacht hat, habe ich gehört.
Ich interveniere kurz. Er hat 2013 noch diesen Oz the Great and Powerful gemacht, diesen Wizard of Oz.
Das war von Raimi?
Film. Mhm. Das ist ein Raimi. Den habe ich aber nicht gesehen tatsächlich.
Ich auch noch nicht.
Das ist hier der mit James Franco.
Ja, ja.
Kunis, ja. Der ist von ihm.
Das für die nächste Community-Folge vielleicht.
Genau. Und danach hat er jetzt noch 2017 hat er irgendwie so, war er beteiligt an so einer Kurzfilm Animationsanthologie irgendwie. Aber seitdem sonst gedreht nichts mehr. Nee. Hat nur haufenweise produziert eben.
Okay.
Hat jetzt hier Don't Breathe ja produziert und das Evil Dead Remake natürlich, den neuen Poltergeist und also der produziert halt ohne Ende.
Aber, oh, davon gab es ja auch ein Remake.
Genau. Aber ja, selbst gedreht seitdem nur noch einen Film, ja. Hm,
gut. Wie gesagt, Horrorkomödie habe ich erwartet. Einfach eine launige Geisterbahn war so meine Erwartung einfach daran.
Mhm.
Und ja, es geht letzten Endes um Miss Christine Brown. Gespielt von Alison Lohman, wo ich mich gewundert habe, dass ich die überhaupt nicht kenne.
Nee, die hat und ich finde, die hat aber, ja, also du denkst immer, du kennst die. Die hat so ein random Hollywood-Blondinen, nicht böse gemeint, das Gesicht, aber es ist halt so. Ich würde die mal überall hinstecken, aber ich wüsste nicht wohin. Ich kenne die tatsächlich nur, ich muss gerade mal nachgucken, ob sie das wirklich war, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Genau, ich kannte die aus Big Fish.
Ja. Ah.
Von Tim Burton. Da hat sie mitgespielt, aber...
Ist auf meiner Watchlist.
Ah, okay. Da hat sie mitgespielt. Ansonsten hier in Gamer hat sie mitgespielt mit
auch nicht gesehen. Jared Butler. Fand ich nie so spannend.
Ein paar andere Filme. Also ja, er hat jetzt hat schon ein paar Filme gemacht, aber mehr B-Riege so. Also die ist ja nicht mega bekannt irgendwie. Ja, ich kannte ja aus Big Fish tatsächlich. Aber ja, ich finde immer, das ist so eine typische Schauspielerin. Das habe ich ja nicht bei der, das habe ich bei mehreren. Es gibt so Schauspieler, die siehst du und denkst so, irgendwie kenne ich die. Aber dann guckst du nach und denkst so, okay, ich habe keinen Film gesehen, wo die mitgespielt hat. Ja, aber deswegen gerade sie halt, wie gesagt, sie ist halt so eine Hollywood-Blondine, die ich jetzt irgendwie überall reinstecken würde irgendwie. Also die könnte einfach überall reinpassen. Die könnte in so eine Komödie passen, die könnte hier da reinpassen. Ja. So, ja, deswegen, aber...
So ein Stand-in, hier.
Ja, genau. Stellen Sie hier hin. Nee, aber ja, ich denke ich mir jetzt mal auch bei ihr und auch ja, bei weiteren... ich habe da so ein paar Gesichter, die sieht man immer und denkt so... 100% schon gesehen. Dann suchst du halt, googelst, denkst du, okay.
Haben wir ja auch schon durchaus bei ein, zwei Schauspielern hier bei uns im Podcast, weil sie mich immer so, den kennst du doch? Nee, den kennst du
nicht. Natürlich, also klar, sowohl bei weiblich, männlich, also habe ich immer wieder.
Und die arbeitet in der Bank und hat den stellvertretenden Filialleiterposten im Blick und kriegt aber von ihrem Chef nicht nur durch die Blume, sondern sehr direkt gesagt so, sie müssen auch mal harte Entscheidungen treffen.
Mhm.
Problem an der gesamten Geschichte. Als nächstes kommt eine sehr, sehr, sehr schräge Frau, die ihre Hypothek, also ihren Kredit nicht bezahlt hat und keine Verlängerung bekommen darf irgendwie. Und da sagt sie, die Christine halt so, nö, ist jetzt nicht. Bitte gehen Sie. Und
eigentlich ist sie immer sehr gutmütig und jetzt, weil sie ja den Job haben will, jetzt greift sie halt genau zur falschen Zeit mal durch, kann man sagen.
Zur falschen Zeit in dem Sinne, weil wir haben es hier mit einer Zigeunerin zu tun, die daraufhin die Christine im Parkhaus angreift und nach einem Gerangel einen Knopf von ihr stiehlt und damit merkwürdige Dinge tut. Und dann geht's los, denn diese Frau hat Christine mit einem Fluch belegt. Und zwar, jetzt musst du mir nochmal helfen, wie heißt nochmal der Dämon?
Oh Gott, ja.
Der hat so einen coolen Namen.
Jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt.
Auf jeden Fall wird sie von einem Dämon heimgesucht, der sie nach 3 Tagen töten soll. Und sie versucht natürlich alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diesen Dämon loszuwerden.
Und was macht der Dämon? Was möchte der mal?
Sie in die Hölle ziehen.
Deswegen der Titel des Films.
Das sieht man übrigens auch schon am Anfang. Es gibt so ein kleines Intro, wo schon gezeigt wird...
Lamia.
Lamia. Lamy-Füller. In dem Intro wird halt gezeigt, dass ein kleiner Junge da auch verflucht wurde und da halt in die Hölle gezogen wird. Und dabei hilft ihr Freund, gespielt von Justin Long. Und Justin Long ist so eine Nase. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe.
Ja, der ist halt immer da. Und
ja,
der ist halt immer da.
Ich habe heute erst ein kleines Video-Essay über die Dekonstruktion der Maskulinität in Dutchball gesehen. Da spielt er ja auch mit. Es ist erstaunlich plausibel. Ich schicke dir das mal.
Darüber denke ich den ganzen Abend nach. Ja, stimmt. Ja, tut er.
Und in dem natürlich fantastischen Stirb langsam 4. Gott, war der Kacke. Oh ja. Und dann nimmt sie noch die Hilfe eines Mediums an, der ihr das alles erklärt, der im Grunde genommen Walking Exposition ist. Mhm. Und ja, das geht dann in den nächsten knapp 90 Minuten, die wir so haben. So. Der Film ist nicht so lustig, wie ich es vielleicht erwartet hätte.
Das stimmt.
Der hat einige sehr, sehr komische Momente. Gerade dieser Kampf im Auto hat teilweise so absurde Szenen, wie die Olle halt an ihrem Kinn nuckelt, weil sie beißen möchte. Also, so abstrus.
Er ist halt eher eine Mischung aus eklig und abstrus. Also er ist nicht direkt lustig. Also er ist nur lustig, wenn man den Humor auch teilt, sage ich mal. Er ist jetzt nicht gewollt lustig, sondern er ist einfach sehr skurril, vielleicht kann man sagen.
Ja. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Und der Horroraspekt beschränkt sich zu großen Teilen auf Jumpscares.
Ja.
Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Mhm. Die meisten davon sind okay, aber es gibt auch einige, die habe ich bevor ich den Film angemacht habe, wusste ich, das kommt, gefühlt. Dennoch hatte ich jetzt während der gesamten Zeit aber mein Spaß, weil es ist nicht so, dass der Film diese Jumpscare-Fest halt komplett ernst nimmt. Wenn man da andere Filme hat, aus dem Hause Blumhouse zum Beispiel.
Ja, die ganze Insidious-Reihe und so, genau.
Die sind ja so bitter ernst und erschrecken dich und hier. Und dadurch, dass du hier aber die gesamte Zeit irgendwie nicht das Gefühl hast, dass das jetzt ernst genommen wird und gesagt wird, das ist jetzt die Realität, sondern immer gesagt wird, ey, wir haben hier jetzt einen Horrorfilm. Dadurch macht es den irgendwie, man verzeiht es ihm leichter. Es ist einfach sympathischer. Mhm. Und spätestens bei der Looney Tunes-Szene mit dem Amboss. Also da war Ende bei mir, das war so großartig. Das war richtig gut. Sie fand ich, ein bisschen wie du das beschrieben hast. Sie trägt den Film, bleibt jetzt aber auch irgendwie nicht nachhaltig im Gedächtnis als Scream Queen oder sowas, ne?
Nee, das liegt ja halt auch daran, weil der Fokus halt dann doch auch so stark auf der, wie du einfach fast schon nicht gesagt hast, oder der Fokus liegt so ein bisschen auf der ganzen Geisterbahn und nicht weniger auf
ihr. Es liegt halt eher darauf, okay, was passiert jetzt als nächstes,
genau, also es ist merkwürdigen Sachen. Ja, der Weg ist das Ziel. Also es geht eher um die Happenings als den Charakter.
Ja, das Essen bei seinen Eltern, ey, mit dem Auge im Kuchen, ist auch so, was zur Hölle. Die fand ich auch richtig ätzend.
Aber, fandst du ihn denn trotz aller Skurrilität und Komik, fandst du ihn trotzdem gruselig oder findest du ihn eher doch unterhalten?
Nee, gruselig auf gar keinen Fall. Okay. Irgendwie. Also das hat mich atmosphärisch, habe ich das gar nicht gepackt. Ja. Sondern es war wirklich, wirklich dieses Geisterbahn-Ding.
Ja, ja, ja.
Du setzt dich rein, du lässt dich erschrecken, du bist unterhalten.
Aber hast doch eine gute Zeit so.
Ja, ja, ja. Also es ist nicht so
Ja, ja, genau.
Deswegen, hier vorne steht ja auch drauf, von TV-Spielfilm, Horror der heftigen Art. Nö.
Ja.
Also es ist halt, es ist auch nicht splatterig oder so.
Nein, nein, gar nicht. Ich sage, wenn eklig, wenn ist es mal ein bisschen eklig.
Also Nasenbluten.
Ja, ja.
Und ich finde auch, dass dieser Ekel ein, zwei Mal übertrieben wird. Das liegt aber auch daran, ich finde es immer blöd, wenn Leute im Film kotzen. Mhm. Außer bei Kickers 2, das war geil. das kommt hier ein, zwei Mal vor. Diese gesamte Beerdigungsszene war auch so, was? Nee, irgendwie zu abgefuckt. Aber wie gesagt, das waren dann auch so Sachen, die ich durchaus gerne übersehen konnte. Mhm. Übrigens, das ist mir aufgefallen, ich habe den mit meiner Mitbewohnerin geguckt und mir ist das aufgefallen, wir haben Pause gedrückt und das ganz schnell nachgegoogelt, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin hat einen unfassbar kleinen Gastauftritt, die ist nur einmal kurz im Hintergrund zu sehen. Und ich bin der Meinung, das müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, ist die sogar Oscar-Preisträgerin inzwischen?
Also ich wüsste, den kam mir jetzt nicht,
bin ich gespannt. Nee, das ist mir auch nur aufgefallen, weil ich genau in diesem Moment in den Hintergrund geguckt habe.
Okay.
Weil da so zwei Figuren reingucken und so gucken, was ist denn hier los? Ja, Oscar und Golden Globe Preisträgerin, Octavia Spencer.
Ach nein.
Doch. Die ist einmal im Hintergrund zu sehen. Ich glaube, wenn die Olle aus der Bank geschliffen wird,
ja,
da ist so ein Shot auf sie. Und im Hintergrund siehst du so zwei Bankangestellte kurz zu gucken. Und einer davon ist Octavia Spencer.
Ach, wie geil. Ja, also wer nicht kennt, ne, gerade zum Beispiel in Shape of Water oder ja, auch, ja.
The Help hatte sie den
Oscar. Ja, genau, ja, ja, auch, ja, ja, ja.
Fand ich
witzig.
Ja, das war echt so, okay, strange.
Ja, aber ich glaube, damals hatte sie noch gar nicht so den, ne, Titel, ne? Also, ja. Auch wenn du mit den Jumpscares natürlich sagst, dann muss ich auch sagen, gut, der Film ist jetzt auch schon wieder, wie 9 Jahre alt irgendwie.
Ne? Und der ist nicht so richtig gut gealtert. Also die CG-Effekte, die sind schon nicht so geil. Also,
ja, die waren aber auch für 2009 schon nicht so geil.
Nee, eben.
Da merkt man dann doch wahrscheinlich auch ein bisschen das Budget einfach.
Aber, und das ist mein absolutes Highlight, er hat eine sprechende Ziege.
Ja.
Auch so eine doofe Szene eigentlich, ne? Weil, ich meine, die stellen sich so bräsig dabei an.
Ja, total.
Aber für den Effekt.
Ja, aber Black Phillip ist da aus The Witch, genau, und kann sprechen.
Ja, wobei ich Black Phillip ja immer noch deutlich gruseliger fand. Den Ollen. Uah. Den muss ich auch mal wieder gucken.
Ich mochte The Witch ja nicht.
Ich weiß. Du bist ein schlechter Mensch.
Ich weiß. Ja. Ja, ja. Also tatsächlich hast du deinen Spaß irgendwie mit diesem.
Ja, der ist ja auch einfach mega unterhaltsam.
Ja.
Also es ist jetzt kein...
Das ist aber doch das Ding. Also ich glaube, das darf man auch nicht falsch dann auch erwarten und auch auffassen, wenn man halt sich einen Film vorstellt oder noch nicht kennt. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich Raimis Intention war, zu schocken oder zu gruseln. Er wollte schon was und er wollte einen unterhaltsamen Film machen, keinen erschreckenden. Das ist schon, glaube ich, die richtige Intention, die da wirkt. Es ist jetzt nicht nur, weil man das selber so sieht, sondern es ist darauf ausgelegt.
Aber es ist ja, der Fokus ist deutlich mehr auf dem, na sagen wir mal, übernatürlichen Grusel-Horror-Aspekt als halt auf der Komödie. Und das hat mich manchmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich ehrlich gestehen, weil der Film hätte, glaube ich, für mich noch besser funktioniert, hätte er noch mehr diesen Comedy-Aspekt herausgestellt.
Es ja, gibt gut,
diese Szenen.
Ja, das weißt du jetzt wieder nicht, weil du die anderen Werke nicht kennst. Das ist aber halt Raimi. Das ist halt, das ist bei Evil Dead 2 zum Beispiel oder bei Army of Darkness halt, ist es ja genau das Gleiche. Also, das sind ja auch keine Komödien.
Ja, aber Army of Darkness hat einfach deutlich mehr Humor. Von dem, was ich gesehen habe.
Ja, der Army of Darkness lebt ja, also das ist halt wieder der Punkt. Army of Darkness lebt aber durch Bruce Campbell vor allem. Und Bruce Campbell ist halt ein witziger Typ, der weiß, wie man halt tollpatschigen Trottelhumor da reinbringt. Und der Film halt lebt halt durch seine Szenen eher und nicht durch wirklich Figuren. Das sind schon zwei Paar Schuh. Und, aber trotzdem ist es Raimis Handschrift halt. Also, er will ja trotzdem keine Komödien machen. Also, das ist ja nicht die Intention dahinter. Es soll unterhalten. Aber die Horrorelemente sollen schon vorhanden sein. Wie gesagt, kennst du den Original Evil Dead 2? Kennst du auch noch nicht, ne?
Nur 10.
Okay. Also der ist ja, also im Grunde ist Evil Dead 2 ja ein Remake. Also wenn du willst, der erzählt ja genau das gleiche wie Evil Dead 1, nur halt lustig. Ne? Und der ist halt echt genauso. Also über den kannst du schon lachen. Aber der hat auch seine Härten und der hat auch seine Schockszenen so. Also das ist schon so eine Mischung, die er da macht. Also gegen Evil Dead 2 ist Drag Me to Hell tatsächlich eher eine Komödie. Also da ist Evil Dead 2 halt schon eine ganz andere Nummer so. Der überzieht das halt auch mit Skurrilität eher. Tatsächlich, ja. Aber es ist schon so seine Handschrift eben einfach. Also es sind schon Horrorfilme, aber die du eben auf obskure Art und Weise ja belächeln kannst so ein bisschen.
Das Finale fand ich billig. Das war zu offensichtlich.
Ja.
Aber
ja, das ist halt auch wieder so Geschmackssache, ne? Will man A oder B, so hier haben sie halt B genommen und
aber auch wie sie es vorbereitet haben und alles war nicht sonderlich.
Die war nicht ausgefeilt, nee, das stimmt.
Also es war halt.
Es gibt jetzt auch keinen großen Twist oder so. Also es läuft schon sehr straight durch. So. Ja. Wie der Geisterbahn halt auch. Da gibt's keinen Looping. Da gibt's am Ende nicht nochmal die große, ja, große
Überraschung. Ich glaube aber, der Geisterbahn-Vergleich, der ist ganz ordentlich.
Ja. Sehe ich auch so, ja.
Und mein Gott, hey, man hatte seinen Spaß mit dem Ding.
Ja, also. Ja. Ja. Der ist jetzt kein Stand, also finde ich, der ist jetzt nicht, der sticht jetzt nicht mega raus, aber.
Der wird auch, ich weiß nicht, ob der lange bei mir im Gedächtnis bleibt, aber das ist jetzt ein Film, an dem ich, immer wenn ich, glaube ich, da mal ein Plakat oder so sehe, denke ich, ach so, ja, der ist nett.
Ich finde, also, aber das ist trotzdem auch ein Film, den kann man aber auch durchaus auch mal wieder gucken. Also, ja. Den, vielleicht sogar eben, weil man ihn vergisst halb so, und dann der guckst du wieder, denkst du, so, ah ja, das. Also den habe ich schon gerne im Regal, einfach so, weil der ist jetzt, das ist jetzt nicht so ein typischer Film, so, den guckst du einmal und willst ihn auch nie wieder sehen, sondern den musst du nicht sofort wieder sehen, aber der tut auch nicht weh, wenn du ihn nochmal in einem Jahr nochmal denkst, so, oh, wir machen heute mal Freitags Horrorfilmabend, oh ja, Drag Me to Hell mal für den Einstieg, so. Ja. Also den kann man sich schon immer wieder mal, hier mal reinziehen, so.
Der ist schon grundsympathisch.
Ja, sympathisch ist vielleicht ganz gut. Der ist wirklich, der ist gruselig sympathisch, so irgendwie.
Wo ich mir überlege, jetzt zum Beispiel meine Freundin hasst Horrorfilme. Mhm. Also so richtig. Und sie meinte, sie kann aber mit Splatter was an, also sie findet Splatter und sowas okay. Es darf halt nur nicht auf die, ich sag mal wirklich diese, Witch Hereditary gruselige Ebene gehen. Dieses atmosphärische.
Ja, okay. Es muss, wenn stumpf sein.
Ja, also wenn sie es überhaupt gucken würde.
Ja, ja.
Da frage ich mich, wo dieser Film reinfällt. In welche Kategorie, weil der ist ja, also der ist halt sehr offensiv.
Naja, wie du schon gesagt hast, ne, also es ist ja nicht so, dass er die Horrorelemente unter den Tisch fallen lässt. Allerdings, durch die Überhöhung, muss ich halt sagen, wie du auch selber gesagt hast, du fandst ihn ja auch null gruselig, so. Also er hat ja schon keine Komponente, wo du jetzt irgendwie dich irgendwie auf dem Sofa zusammenkauerst und denkst, huh, sondern
nee.
Es ist ja doch eher so die von der Rauscherfahrung, ist es ja fast eher wie so ein Action-Piece, so. Also der ist ja auch sehr temporeich und so.
Also durchaus auch empfehlenswert für Leute, die mit dem Genre an sich nicht ganz so viel
vielleicht anfangen können. Für Horror Nicht-Freunde. Ja, also für Leute, also trotz der Jumpscares, muss man sagen, ist er halt nicht wirklich erschreckend oder halt unheimlich. Also er ist, ja, schon, also eher zu empfehlen natürlich jetzt als ein klassischer Horrorfilm, in dem Sinne wirklich, ja. Der auch oft als das funktioniert, ja. Also wer kein Horror mag komplett, aber trotzdem auf Geisterbahn geht, in so im Freizeitpark, dem könnte Drag Me to Hell vielleicht gefallen.
Vielleicht für den Horror-Oktober? Man weiß es nicht. Groß an die Cine-Couch, habe ich ja vorhin vergessen.
Noch. Genau. Läuft ja noch.
Ja, nee, aber von mir, also ja, kann man definitiv mal machen.
Ja, ist kein Must-Solcher. Also ist jetzt kein absoluter Must-Watch, aber so, ist, aber tut auch nicht weh.
Nee. Da, es ist so ein typisches Ding, Sonntagabend mal am Fernseher, also damals mal am Fernseher hängen bleiben.
Hm.
So ein Ding ist das halt.
Und heute ist es halt Sonntagnachmittag Netflix und Chill.
Vielleicht das Chill nicht unbedingt, weil dafür ist er nicht erotisch genug, aber.
Moment, ich war jetzt wirklich bei Chill und nicht bei Chill.
Ah, okay. Sag das doch.
Nicht immer Knickknack. Nettknack.
Nettknack.
Jetzt möchte ich gerne Pornoporter, das Nettknack heißt. Ja, also von dir auch einen Daumen nach oben dann soweit für den Film erstmal. Okay.
Durchaus.
Cool. Das dann hast du mehr Spaß als ich, das ist auch gut.
Ja. Bin mir sehr, sehr sicher, dass du mit deinem nächsten Film Spaß haben wirst.
Ey, ich bin ultra gespannt. Ich habe gar keine Vorstellung, was es heute sein könnte.
Ah, ich muss aufstehen.
Zum Regal gehen.
Ja, es ist so ein halber Schritt nur, das ist das Problem. Und ich habe geguckt bei Letterboxd und ich habe auch noch vorsichtshalber mir einen Alternativfilm rausgesucht.
Ja.
Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du den nicht gesehen hast. Eigentlich. Schauen wir mal.
Ich bin erst vor zwei, drei Tagen noch wieder mal bei Letterboxd auf einen Film gestoßen, den ich einfach nicht eingetragen habe. Tatsächlich beim Zufall. Also es kommt immer wieder vor, aber es ist unwahrscheinlich. Aber
ja, übrigens, jeder, der mir bei Twitter folgt, weiß ja, ich habe ohne Zahn pushen und ich hatte ganz kurz geguckt und ich hatte die Hoffnung, aber du kennst Drachenzähmen leicht gemacht, leider schon.
Ja, den kenne ich.
Ja.
Der war auch sehr schön.
Ja, der ist toll. Und zwar ist es tatsächlich die älteste DVD, der älteste Film, den wir hier haben, abgesehen von dem gesamten Disney-Kram. Und zwar bekommst du von mir denn es kann nicht sein, dass du nicht weißt, wie man sein Anti-High-Bed-Spray benutzt.
Ja, Batman hält die Welt in Atem. Ich glaube, nee, tatsächlich, ich kenne halt nur die Serie.
Ah.
Ich kenne nicht den Film. Und wenn ich ihn mal gesehen habe, dann wirklich als Kind vielleicht mal im Fernsehen. Aber ich kann mich dann null daran erinnern. Nee, ich kenne nur die Ausschnitte natürlich, die Legendaries. Und halt die Serie habe ich damals geguckt. Und ProSieben, was sie lief. Aber den Film habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Nee.
Dann, you're in for a ride, würde ich sagen.
Die Erzfeinde. Pinguin, Joker, Riddler, Catwoman.
Wird da sogar Riddler geschrieben?
Mhm.
Okay. Er heißt so nicht in
Er heißt nicht in dem Film.
Nein, er heißt, glaube ich, der Rätselknacker. Was komplett absurd ist, weil er keine Rätsel knackt.
Die Vereinigte Unterwelt will die Weltherrschaft übernehmen. Zu diesem Zweck stehen Joker, Pinguin, Riddler und Catwoman.
Ich glaube, sie heißt auch die Katzenlady im Film. Es ist fantastisch. Es ist ganz, ganz großer Spaß.
Aber das heißt, muss man wahrscheinlich auch zwingend auf Deutsch gucken,
um ja, den auf jeden Fall auf Deutsch
mega gucken. Flair hier abzugreifen.
Ey, den, ich habe den auch nie auf Englisch gesehen. Den musst du auf Deutsch gucken. Der ist. Ach, ich freue mich auf die nächste Aufnahme.
1966.
Ja. Ja.
Nee, echt, habe ich nie gesehen. Also, ja.
Gut.
Wie gesagt, kenne nur die alte Bang Pow-Serie dann auf. Dann später im Fernsehen geguckt.
Da hatte ich auch kurz überlegt, ob ich mir irgendwie mal die Blu-ray-Box hole. Aber ich hab's gesehen. Ich glaube, die gibt's jetzt bei Prime.
Hm, die sind drin.
Nice. Ja. Ich weiß, was ich mir heute Abend angucke.
Ja, die sind bei Prime.
Wo ich meine Freundin zu zwingen werde.
So, wie ist Zeit, das ist die Wahl. Drag Me to Hell oder Ranch oder Batman? Nein. So, ich muss da nicht so egal, ich muss zu meiner Tasche.
Du. Oh Gott. Ah. Oh. Hast ganz schön geknackt.
Ich habe mich beim Sport verletzt. Ich habe irgendwie so eine Zerrung seit ein paar Tagen. Das ist furchtbar.
Bei auf dem Laufband oder was?
Nee, beim ich mache Kettlebell.
Hm?
Da habe ich mich irgendwie hier gezerrt haben. Hier, also.
Du alter Mann.
Ja, seid ihr wirklich alt. Du bekommst von mir fürs nächste Mal einen meiner. Kann ich so sagen? Ich glaube schon. Eigentlich schon. Einen meiner Lieblingsfilme.
Ah, okay.
Der zumindest der neumodischen Zeit. Wobei. Er ist auch gar nicht mehr so, also so jung ist auch nicht mehr, aber ja, für mich echt im Grunde ein Evergreen
geworden. Ist es ein Horrorfilm?
Nein.
Oh.
Nein. Hat man jetzt gerade erst, also ich versuche hier da ein bisschen Variation hier reinzubringen. Auch wenn ich bei deiner Watchlist schon wieder ausgerastet bin, was du es nicht kennst, gerade aus dem Horrorbereich. Aber wir haben auch Zeit, viel
nur Zeit. Nur falls von mir schrocken nochmal rein.
Aber genau, aber nee, du kriegst von mir heute.
Ah! Oh! Da bin ich mal gespannt drauf. Der zweite Film mit Philip Seymour Hoffman. Es geht um Almost Famous. Fast berühmt. Von Cameron Crowe war es, ne?
Ja. Ich liebe den Film.
Ja.
Der dauert, der ist ziemlich, also die Hülle ist schon kaputt. Das bist dann nicht du gewesen. Das
okay.
Keine Angst. Ich hasse jetzt diese Hüllen. Das ist so eine Blu-ray-Hülle. Da musst du an der Seite noch so eine Lasche aufmachen, dann aufmachen. Die halten nämlich nicht mehr richtig dann. Die sind furchtbar, diese Hüllen. nee, ich liebe diesen Film wirklich, wo wir auch heute bei If I Stay bei Musik waren. Ist ja quasi, im Grunde ist es ein Musikfilm, Musikdrama.
Ja.
Mit Comedy, ja, mit auch komischen Elementen. Ja, so ein typischer. Der Film ist im Grunde der Geist der Rockmusik und das als Roadtrip verpackt mit einer unfassbar wunderbaren Kate Hudson zum Verlieben hier und einfach toll. Ich liebe den Film. Der dauert ein bisschen länger. Ich glaube, dauert fast 3 Stunden oder so, aber wirklich jede Sekunde wert. Also bin ich wirklich sehr gespannt, was du zu dem sagen musst.
Da habe ich mega Bock drauf. Ist ja auch durchaus, ist sehr genau in meinem da rein, wo ich was ich mag und auch relativ passend von der Ära her, denn ich gehe morgen in Bohemian Rhapsody.
Ah, ja. Ich habe die Einladung auch, aber ich werde es wahrscheinlich leider nicht schaffen, weil ich arbeiten muss. Aber vielleicht spontan. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Philip Seymour Hoffman als Rockkritiker, wie der größte Rockkritiker aller Zeiten im Film, ist so gut. Das ist richtig geil. Ja, bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Der ist bei mir immer auf der Goldliste.
Habe ich Bock drauf.
Ein bisschen zusammen. Der ist bei mir so ein bisschen einer dieser, deswegen sage ich so ein bisschen neumodisch.
2000.
Ja, aber ist eben nicht 66 Klassiker, sondern eben ne, so aus den letzten 20 Jahren Klassiker. Ist ein bisschen wie bei mir wie bei American Beauty, so auf der Höhe, weil den liebe ich auch sehr. Kennst du den? Auch nicht, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, dann weißt du schon, was auf jeden Fall noch kommen wird irgendwann.
Irgendwann.
Ja, aber ja, bin sehr gespannt. Ob du dem auch so viel Liebe entgegenbringen kannst wie ich.
Oh, da habe ich jetzt schon eine fantastische Idee für den Folgentitel. Almost Batman.
Ja, es stimmt, Almost Batman. Ja, Batman Famous. Ja, wie immer, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr dürft natürlich voten auf Twitter, bitte dann wieder die Episodentitel.
Nicht so wie bei dieser Folge.
Benennen. Hust.
Ja, ja.
Ja, wir waren, ja, wir, egal.
Wir waren faul.
Wir waren faul und hab's vergessen. Ja, wie nennen wir die Folge überhaupt? Wenn ich dragge. If I drag him.
Ja.
Drag me to stay.
Drag me to stay hatte ich auch schon im Kopf, aber If I drag finde ich auch sehr schön.
If I drag. Könnte auch der Film von Olivia Jones sein, ja. If I drag.
RuPaul's
Drag. RuPaul's Drag. Oh Gott, drag me to Paul, ja. Okay, Schluss der billigen Scherze.
Es wird abstrus.
Es wird abstrus, das in jedem Fall. Ja. Wieder mal schön konträre Meinungen heute. Das ist ja auch mal schön, wenn man nicht immer komplett einig ist.
Ja, und ich glaube, das war der erste richtige Hass-Rant, den wir hatten. Also so richtig hassen.
Ja, das stimmt. Also Kartoffelsalat war ja eher so, das war ja, eher.
Das ist halt Kacke.
Ja, das war eher so Resignations-Hey. Das war so, ich kann nicht mehr, weil der Film mich einfach abgeschrotet hat. So. Aber das hier war ja der erste Film, der mich wirklich abgefuckt hat. Das stimmt, ja. Du, muss auch mal sein.
Ja.
Gut, dann sind wir am Ende der Folge und ja, sagen einfach nur, gehabt euch wohl, votet, diesmal kommt er wirklich und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Schaubefehl.
Bis denn, reingehauen.
Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
It's a hot corner, cool corner, bring along a dimmer down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmer down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmer down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.